Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Klaus-Martin Karlsberg arbeitet seit vielen Jahren in der Buchbranche. Er ist ein exzellenter Kenner des nationalen und internationalen Buchmarkts. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag live bei uns ist, gerade in diesen doch so dramatischen Zeiten. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Sind Sie gut hergekommen?
Schon?
Ja.
Erstaunlich gut, ja.
Wie hat sich die Branche verändert in den letzten Tagen und Wochen in Sachen Corona?
Ja, also ich meine, die Leipziger Buchmesse ist abgesagt worden, Londoner Buchmesse ist abgesagt worden, die extrem wichtig ist, gerade so für Verleger, die da die internationalen Rechte verdielen. Und die Kinderbuchmesse in Barcelona ist abgesagt worden, also
Bibliothek. Lit Cologne. Bibliotheken werden geschlossen, Buchhandlungen möglicherweise irgendwann
auch. Das eine ist schon passiert, das andere wird möglicherweise passieren. Also das kann man einfach sagen, es ist eine Zäsur auf jeden Fall.
Was die Leipziger Buchmesse angeht, für die Verlage extrem wichtig, für die kleinen Verlage noch wichtiger als für die großen?
Ja, da gibt es Verlage, vor allen Dingen so die Verlage in Berlin und also im Osten, Traditionsverlage, Aufbauverlag beispielsweise. Mhm. Für die ist es essentiell, viel wichtiger als Frankfurt, würde ich einfach jetzt mal sagen, so als Außenstehender. Aber die Verlage haben das gut aufgefangen. Ich fand das sehr interessant, wie sie sofort, nachdem die Absage kam, Angebote im Netz bereitgestellt haben für ihre Leser und dass sie vor allen Dingen auch das, was sonst so vorherrscht, auch in den auf den Websites oder im Social Media, dass sie von den Produkten weggegangen sind und tatsächlich Angebote für den Leser gemacht haben. Also zum Beispiel der Kinderbuchautor Thomas Brezina, der macht einen YouTube-Kanal, habe ich gehört, für Kinder, die jetzt zu Hause abhängen, weil die Schulen geschlossen sind und nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Und das ist ein Angebot, was ich sehr gut finde. Da geht es nicht nur darum, kauf mein nächstes Buch, sondern da macht jemand wirklich was für die Zielgruppe, übernimmt der Verantwortung. Und in die Richtung geht das.
Ansonsten könnte es ja sein, wenn das mit der Quarantäne auch noch zunimmt, dass die E-Book-Geschichte nochmal anzieht, als Möglichkeit, dann sinnvoll mit der Zeit zu Hause was zu veranstalten.
Ich finde es schön, dass Sie so positiv denken.
Ja.
Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielleicht, ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, ist jetzt ein bisschen merkwürdig, vielleicht darüber zu spekulieren, was für Marktchancen man für die Buchbranche aus dieser Krise zieht. Wir können eigentlich als Krisengewinnler in die Geschichte eingehen. Ja. Aber Bücher lesen in Zeiten von anderen oder der Beschränkung von anderen sozialen Aktivitäten ist vielleicht nicht die schlechteste aller Ideen.
Und mir ist noch was eingefallen, apropos positiv denken. Viele von uns haben ja dann doch Bücher zu Hause oder ein Buchregal. Und wenn man da mal von links oben nach rechts unten die ganzen Sachen durchguckt, wird man mit Sicherheit auf Bücher stoßen, die man schon immer mal lesen wollte.
Ganz sicher. Ich bin ein ganz großer Fan vom Zweit- und Drittlesen. Man entdeckt immer neue Sachen. Also würde ich auch sagen, also neue Bücher kaufen ist nicht schlecht.
Welches Ihrer Bücher haben Sie zum dritten Mal gelesen zuletzt?
Tatsächlich Colm Toynbees Blackwater Ship.
Okay, können Sie empfehlen?
Colm Toynbee auf jeden Fall.
Okay. Verkauft sich Herr Karlsberg heute noch ein Buch, ohne dass medial irgendwas drumherum passiert?
Schwierig. Wobei man unterscheiden muss. Medial heißt
Talkshows, Radio, Fernsehen,
so die klassischen Medien sozusagen. Also da läuft auch sehr viel jetzt über Social Media und die entsprechenden Communities. Das darf man nicht übersehen. Also die klassischen Medien haben immer weniger Einfluss. Mhm. Also es ist sehr schwer, wirkliche Medienkampagnen zu fahren, wie wir das früher mal gemacht haben. Mhm. Wo man dann den Spiegel und den Stern und dann noch Fernsehen oben drauf und eine Talkshow oder sowas pro Woche, also in einem relativ begrenzten Zeitraum hatte. Es ist schwierig geworden, weil natürlich auch mit abnehmenden Auflagezahlen die Durchschlagskraft der Medien abnimmt.
Also früher hieß es beispielsweise, wenn du als Autor bei Lanz unterkommst, das sei schon mal die halbe Miete.
Also da Kerner war ja Vorgänger von Lanz und da wurden sofort die Maschinen angeschmissen, wenn wir gemeldet haben, wir haben den Autor bei Kerner. weiß nicht, wie, das kann man schwer beziffern, aber ich würde mal sagen, so 20.000 Bücher waren da sofort weg.
Das hat sich verändert?
Absolut.
Ja? Ja. Aber trotzdem, die Reihenfolge ist immer noch Lanz jetzt aktuell, Stadtkerner, der im Übrigen auch Corona hat, habe ich gelesen. Gut. Dann die normalen Talkshows, die es halt gibt, NDR-Talkshows, SWR-Talkshows und so weiter.
Das Problem ist, es gibt da kein Rezept mehr. Mhm. Also Sie können auch einen Autor in einer ganz prominenten Talkshow haben, es passiert gar nichts. Mhm. Also es ist sehr viel feingliedriger geworden. Es kommt darauf an, was für ein Gast war vor deinem Autor da. War der langweilig? Dann gehen die Leute weg. Mhm. Ja. Oder ist er der Letzte in der Show? Also man muss da genauer hingucken. Man kann nicht mehr sagen, okay, der Autor macht das und macht jenes und dann passiert genau das, was man schon kennt.
Früher war es ja manchmal auch so, dass wenn ein Buch oder ein Thema extrem kontrovers diskutiert wurden, dass das die Verkaufszahlen hat explodieren lassen. Also Beispiel, ein Autor wie Thilo Sarrazin. Wäre das heute noch möglich?
Ja, denke ich schon. Ja, auf jeden Fall. Also Kontroverse ist nach wie vor irgendwie nicht schlecht, um ein Buch zu promoten. Aber es ist natürlich auch, wenn eine ganz einhellige Meinung da ist, es ist einfach wichtig, dass überhaupt eine Meinung da ist im öffentlichen Bereich, dann kann alles passieren. Die Schwierigkeit ist, ein Buch auf diese Schwelle zu heben, damit es eine Sichtbarkeit bekommt. Das ist das eigentliche Problem. Von da an ist es nicht so.
Es gibt ein Beispiel, da habe ich mich gefragt, Bas Kast kam irgendwann vor 2-3 Jahren mit seinem Ernährungskompass. Und ich habe mir gedacht, wie kann man ein Buch als 793. Ernährungsbuch rausbringen? Das wird nie erfolgreich und das Gegenteil ist der Fall.
Ja, wahrscheinlich ist es ein dann doch außergewöhnlich gutes Buch, würde ich mal sagen, das bestimmte Blickwinkel auf das schon bekannte Thema bietet, die man auch so noch nicht kannte. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich in eine gute Zeit gekommen, sodass einfach die Öffentlichkeit davon das Buch wahrnehmen konnte. Wie gesagt, da spielen so viele Faktoren mit eine Rolle. Qualität ist sicherlich keine schlechte Idee, auch in heutigen Zeiten.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob Europe jemals ein Buch rausgebracht haben. Es gibt aus der Musikbranche ein paar, die es gemacht haben, die Sie aber leider nicht betreut haben oder betreuen durften. Patti Smith.
Keith Richards.
Ja. Wobei der, glaube ich, in Deutschland, als seine Autobiografie rauskam, gar keine Termine wahrgenommen hat.
Nee, glaube ich auch nicht. Weiß ich nicht, bei Patti Smith bin ich mir nicht sicher, aber die beiden hätte ich auch umsonst betreut, ohne Honorar, glaube ich. Ja, wobei ich lass mich eine Sache sagen, nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Also es gibt ganz, ganz viele wunderbare Pressearbeiter in den Verlagen. Ich hatte einfach auch damals das Glück, dass ich gerade an der richtigen Stelle saß, als die Autobiografien von den Clintons oder auch von Helmut Kohl und so erschienen.
Also es ist nicht so gewesen, dass Kohl, Clinton und Schröder angerufen haben und gesagt haben, wir wollen Carlsberg für die PR, sonst kommt unser Buch nicht raus.
Dann wäre ich auch wirklich erschrocken. Nein, so ist es nicht. Also sie arbeiten für Verlage. Ich habe auch früher viele Jahre Presseabteilungen von Verlagen geleitet. Und dann wird dieses Recht eingekauft. Und dann haben sie den Job, das ordentlich unter die Leute zu bringen, beziehungsweise in die Medien zu bringen. Mhm. Sodass die Verkaufszahlen stimmen, so ist das. Und da gibt's also in jedem Verlag gibt's gute Leute. Ich habe ehrlich gesagt auch 25 Jahre, so lange bin ich jetzt schon in der Branche, immer nach dem Prinzip gehandelt, die Bühne gehört den Autoren und nicht mir. Mhm. Das ist absolut die Ausnahme heute.
Sie haben ja mit ganz vielen Autoren schon zu tun gehabt, nationalen wie internationalen Autoren. Man hat ja immer ein Bild von einem Menschen, bevor man ihn dann zum ersten Mal trifft oder mit ihm dann auch durch die Lande fährt. Bei wem haben Sie sich am meisten getäuscht?
Boah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Bei Hillary Clinton vielleicht tatsächlich.
Weil?
Weil ihr Image damals schon in den Medien auch nicht so positiv war. Die war schon immer irgendwie, bevor sie die Wahl dann auch verloren hat und man da diese ganzen Meinungen aus den USA auch vernommen hat, hatte sie immer so ein bisschen so die Arroganz, dass sie irgendwie so eine Aura hätte. Und das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Ich fand die Zusammenarbeit mit ihr sehr, sehr
angenehm. Sie haben ja dann auch ihren Mann kennengelernt, von dem es immer hieß, der hätte eine Aura und wenn der einen Raum betreten würde, dann würde irgendwas passieren. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
Das war so, auf jeden Fall. Wobei, bei Bill Clinton war es tatsächlich so, als wir den betreut haben, da sind ja auch immer ganz, ganz viele Leute drumherum. Ja, also ich habe den Kontakt zu seinem Pressesprecher, wir haben diese Interviews vereinbart und er hat sie dann gemacht. Also ich sitze da nicht mit Bill Clinton und trinke einen Kaffee. Mhm. So ist das nicht. Aber der hatte schon eine Präsenz. Und ich erinnere mich noch an den einen Moment, wo er plötzlich vor mir stand in Sneakers und Pullover, wo er vorher alles im Dreiteiler die Interviews gegeben hat. Da war es jetzt los. Und dann sagt er, I'm gonna work the crowd. Und dann ist er runter vor das Hotel, wo hunderte von Leuten standen mit USA-Fähnchen und hat da Hände geschüttelt und so. Ja. Also der konnte da, die Amis können das einfach.
Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute wie jetzt die Clintons in der ersten Liga spielen, dass der Umgang sehr normal, freundlich und professionell ist?
Ja, das ist absolut so. Also ich habe dieses eine Erlebnis mit Hillary Clinton gehabt. Wir waren im Adlon in Berlin. Es fuhr diese ganze, die Autos fuhren vor. Wir waren alle zu spät. Sie begrüßte schnell den Hoteldirektor und die Verlegerin und rannte in ihre Suite. Und Tür war zu, zack. Und wir standen davor und haben gedacht, hoffentlich dauert das da drin nicht so lang. Und dann kam sie raus, ging auf mich zu und sagte, es tut mir leid, dass ich an Ihnen vorbeigegangen bin. Mein Name ist Hillary Rodham Clinton. Mhm. Und ich habe gehört, Sie haben das hier organisiert, die ganze Presse und so weiter. Dafür möchte ich Ihnen danken. Das war natürlich so, dass der hinter der Tür gebrieft worden ist. Wer steht denn da draußen und ist wichtig? Trotzdem, ich fand das erstmal als Geste nett.
Mhm. Ja, also Respekt.
Respekt und super professionell.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Klaus-Martin Karlsberg, der vor ziemlich genau 20 Jahren den damals nicht mehr im Amt befindlichen Bundeskanzler Helmut Kohl betreut hat. Die Zeit damals, ich glaube, es kamen die Tagebücher von ihm raus und es gab die CDU-Spendenaffäre.
Genau, ja. 20 Jahre her. Unvergessen. Also ich habe es nie vergessen, ich werde es auch nie vergessen. Also die Tagebücher waren einer dreiteiligen Autobiografie vorgeschaltet. Das Medieninteresse war riesig, weil alle dachten, er hat in diesem oder er verrät in diesem Tagebuch die Namen der Parteispender.
Aha. Was er nicht getan hat.
Und der Einstieg in die Betreuung von Helmut Kohl im Zusammenhang mit seinem Buch war tatsächlich nicht ganz einfach.
Weil?
Weil er sollte das Buch selber vorstellen auf unserer Vertreterkonferenz, die etwas außerhalb von München stattfand. Kloster Seeon, kennt man von den CSU-Parteitagen auch.
Sehr schön gelegen.
Sehr schön gelegen, absolut. Er kam nur zu früh. Mhm. Und ich hatte mich etwas verspätet. Eigentlich war ich aber gar nicht zuständig dafür, ihn in Empfang zu nehmen. Alle anderen saßen nur im Sitzungsraum und hatten ihre Handys aus. Das heißt, Kohl stand mit seinem Fahrer wie bestellt und nicht abgeholt. Das fand der nicht cool. Das verstehe ich auch. Und er sagte auch, wie bestellt, nicht abgeholt. Als ich da reinkam, ich war der Erste, den er sah von Verlagsseite. Und er hat mir das einfach irgendwie zugeschrieben, dass ich ihn da hätte warten lassen. Den Makel bin ich nie losgeworden. Das wäre jetzt nicht so das Problem gewesen, hätte ich nicht eine Pressekonferenz später, einige Wochen später, in Berlin mit ihm zusammen moderieren müssen. Da kamen, Stichwort Parteispendennamen, 300 Journalisten, wir hatten einen Ballsaal von einem großen Hotel, 300 Journalisten saßen da und Fernsehteams in der letzten Reihe aufgebaut, von Finnland bis Sizilien. 30, 40 Fernsehteams. So. Das ist alles kein Problem. Nur wenn Sie auf dem Podium jemanden sitzen haben, der Sie keines Blickes würdigt, dann haben Sie als Moderator immer das Gefühl, Ihnen kann jederzeit diese Moderation entgleiten.
Nicht
Sie haben
so
einfach,
schön.
Das war schwierig.
Und dann die Journalisten, die nach den Parteispenden gefragt haben und nicht nach den schönen Anekdoten.
Genau, es wurde im Laufe dieser Pressekonferenz jedem Anwesenden klar, dass die Hoffnung nicht erfüllt werden würde. Aha. Und hatte Kohl schon bekannterweise mit der Presse ohnehin ein etwas angespanntes Verhältnis. Und dann kamen so Sachen, dass er sagte, ja, das also zum Journalisten, der sich meldete, ich rief ihn auf und er sagte, dass Sie diese Frage stellen, das hätte ich mir gleich denken können und so. Also die Stimmung im Saal, da brauchte man keine besonderen Empathiefähigkeiten, um zu spüren, dass das irgendwie so ein bisschen kipplig war. Und ich dachte mir, der guckt mich nicht an, ich weiß nicht, wie ich diese Pressekonferenz zu Ende kriege. Es endete dann alles in Ordnung. Ich sagte jetzt noch die letzte Frage, kam auch kein Einspruch, alles, wir haben das gut hingekriegt. Und so, und ich sage Ihnen, ich bin dann aus diesem Raum raus und ich bin in dieses Hotelrestaurant und ich habe mir um 12 Uhr mittags erstmal 2 Pilz hinter die Binde gegossen, um einigermaßen funktionsfähig zu werden. Das ist ein Erlebnis, das vergessen Sie nie.
Das war's mit Helmut Kohl. Haben Sie denn, weil er immer diesen Begriff vom Hauch der Geschichte benutzt hat, in der Begegnung mit ihm sowas erlebt und festgestellt?
Also zweifellos war er ein charismatischer Mensch, das ist überhaupt keine Frage. Also wenn der in den Raum kam, dann war ja auch was geboten, also rein von der Physis her schon so irgendwie stellte er was dar. Aber er hat natürlich auch ein ungeheures geschichtliches Wissen gehabt. Ja. Also er war schon beeindruckend, aber er war nicht einfach. Und ich hatte, wie gesagt, diesen schlechten Einstieg mit ihm.
Die Geschichte mit Helmut Kohl ist 20 Jahre her, die mit Gerhard Schröder 15 Jahre, also im Jahr 1 nach seiner Kanzlerschaft gab es ein Buchprojekt, ich glaube mit Manfred Bissinger, und Sie haben Schröder erlebt. Wie haben Sie ihn in Erinnerung?
Das ist tatsächlich alles lange her.
Ja.
Das, meine Erinnerungen sind noch so, als wäre es gerade gestern gewesen. Gerhard Schröder war sehr angenehm im Umgang. Mhm. Staatsmännisch.
Ja?
Ja, schon. Mhm. Also...
Also nicht, hol mir mal eine Flasche Bier.
Nein, überhaupt nicht. Auf der anderen Seite, ich kann mich erinnern, also erstens mal hat er sich unfassbar viel Zeit genommen für die Buchpromotion. Also wir sind, ich weiß nicht, wie viele Lesungen der gemacht hat, 10, 15, 20, weiß es nicht mehr genau. Und wir sind wirklich so über auch kleinere Städte. Mhm. Also ich hoffe, es ist niemand beleidigt, aber Ludwigshafen ist nicht so unbedingt immer auf dem Must-Have-Zettel von so Leuten, die solche Lesungsreisen für solche Leute wie Gerhard Schröder organisieren. Und das hat er gerne gemacht. Und danach sind wir dann auch ein Bier gegangen mit den lokalen Buchhändlern, mit dem Verleger und so.
Das war okay.
Da war der super.
Ja. Locker. Vermutlich hatte Kohl sage ich schon, der vielleicht auch noch, aber Schröder in erster Linie auch entsprechende Sicherheitsleute um sich rum, Bodyguards?
Das war, ja, die gab es.
Ja.
Aber das war relativ unauffällig und unspektakulär, ehrlich gesagt.
Sehr viel heftiger und möglicherweise auch spektakulärer war es bei Salman Rushdie-Frage?
Ja, das war eine ganz andere Geschichte. Also das war, Salman Rushdie war 1996, auch schon lange her, aber das war das erste Buch des Mauren Letzter Seufzer, das erste Buch nach den satanischen Versen und nach der Fatwa. Mhm. Und er lebte damals in England und er stand unter besonderer Beobachtung vom Scotland Yard. Mhm. Und wir wollten ihn unbedingt, und er wollte das auch unbedingt, um auch ein bisschen Normalität zu signalisieren, nach Deutschland holen und kommen. Und da gab es eine ganz amüsante Anekdote. Also, eines Tages bekam ich einen Anruf aus England. Ich war damals Pressechef von dem Kindler Verlag, wo das Buch erschien. Und die sagte, this is Scotland Yard. Und können wir mal vorbeikommen und mit Ihnen den Besuch von Salman Rushdie und so. Ich sagte, ja klar. Und eine Woche später saßen zwei adrett angezogene Briten bei mir in meinem kleinen Büro. Wir besprachen das. Und ich bekam in dem Moment einen Anruf von meinem Chef. Und er sagt, kommen Sie mal runter. Ich sage, ich kann nicht, Scotland Yard ist bei mir. Dann sagt er, ja, ist schon gut und legt auf. Der glaubte mir das einfach nicht. Die kannten das nicht. Das war in der Verlagsbranche so nicht bekannt. Ich hatte die Erfahrung, weil ich vorher für die amerikanische Regierung hier in Deutschland gearbeitet hatte, fürs Generalkonsulat. Da wusste ich, wieso das mit Secret Service und so läuft. Wir haben diesen Besuch dann gut über die Bühne gebracht. Aber da war echt alles geboten, vor allen Dingen, als wir dann nach Leipzig gegangen sind mit ihm. Da war alles geboten, was so im Materialkoffer von den entsprechenden
Institutionen. Wobei man, war. Wenn man so eine Geschichte wie Sie einmal erlebt, ist es das eine. Das andere ist, wenn du der Betroffene bist und ein jahrelanges Leben quasi im Ausnahmezustand führen musst. Wie Salman Rushdie. Brutal.
Brutal. Und ich muss sagen, ich habe ihn immer dafür bewundert, wie sehr bescheiden und professionell er das durchgezogen hat. Also er hat alles gemacht, was die Journalisten von ihm wollten. Nur in einem Moment hat er gesagt, nee, das macht er jetzt nicht. Da wollte ein Fotoreporter, dass er sich im Schneidersitz aufs Hotelbett setzt, so wie man das macht als Inder. So,
ja, ne? Toll.
Ja, genau. Und da hat er gesagt, nee, aber ansonsten war das super. Er hat mir erzählt, und da kam so ein bisschen das Elend durch, dass er eigentlich wahnsinnig gern Roadster fährt, Cabrio fährt, mhm, und davon träumt, die Landstraße runterzubrettern, aber immer nur in klimatisierten Räumen sich aufhalten muss. Gepanzerte Limousinen kannst kein Fenster aufmachen, Hotels, ist schon klar. Ja. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, jahrelang so einen Zustand leben zu müssen, das ist nicht lustig.
Wenn wir uns den Buchmarkt des Jahres 2020 angucken, es erscheinen unfassbar viele Bücher. Und ich vermute, die Verlage wissen, dass ein Großteil dieser Bücher, die da erscheinen, finanzielle Flops werden. Warum machen sie es trotzdem?
Müssten Sie einen Verleger fragen. Ich glaube, das liegt zum Teil in der Natur der Sache, dass nicht alle Bücher ein Erfolg werden können. Dafür hofft man eben, dass einige Bücher ein besonders großer Erfolg werden und das wirtschaftliche Risiko der weniger gut verkauften auffangen.
Also, wenn wir mal damit anfangen, was sich eher nicht verkauft, das sind Gedichte, Lyrikbände zum Beispiel.
Es kommt immer darauf an, was Sie für Verkaufserwartungen dahinter setzen. Also wenn Sie sagen, ich wollte von Lyrikband 5000 Stück verkaufen, da werden Sie wahrscheinlich nur 1500 verkaufen, dann haben Sie einen Misserfolg gelandet. Wenn Sie das so gleich so kalkulieren, ja, von den ganzen Kosten, die damit in Verbindung stehen, dann kann das zumindest mal plus minus null rausgehen vielleicht, möglicherweise.
Okay, was ist noch heikel, was den Verkauf angeht?
Man kann es nicht sagen, ganz ehrlich. Also es gibt sicherlich Bücher, da sagen wir so aus Branchenkenntnis heraus oder würden Sie vielleicht auch aus medialer Kenntnis heraus wissen, was in den Medien angesagt ist, sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Aber Sie haben ja vorhin das Beispiel Baskast auch schon angesprochen.
Ernährungskompass.
Genau, da haben Sie gesagt, das wird nie was und es ist ein Riesenbestseller geworden. Nicht nur einer, die ganzen anderen Bücher dann eben auch. Also ein Verleger, ein Chef von mir früher, der hat mal gesagt, es gibt den Unterschied in der Verlegerei zwischen Wild Gambling, also wilden Spielen und Controlled Gambling. Und wer seinen Job als Verleger gut macht, der macht Controlled Gambling.
Okay.
Und ich glaube, das ist so, das beschreibt die Situation. Sie wissen es einfach nicht. Wer es wüsste, würde sicherlich eine super Finca auf Mallorca haben und viel Geld verdienen.
Was die Sehnsucht nach dem ganz großen Bestseller ist, da wird ja immer das Beispiel Patrick Süskind bemüht, das Parfüm. Ein Buch, das viele Verlage, glaube ich, abgelehnt haben und das dann bei Diogenes rausgekommen ist und ein Welterfolg ohnegleichen geworden ist.
Ja, ich glaube sogar, ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Geschichte ist, die man erzählt, dass der Verleger das auch bei Diogenes abgelehnt hatte und die Sekretärin es aus dem Papierkorb gezogen hat. Aber das weiß man alles nicht, aber es ist eine schöne Geschichte. Das hofft man natürlich als Autor. Ob es jemals gestimmt hat oder so, weiß ich nicht. Weiß, glaube ich, keiner so recht. Es ist sehr, sehr schwierig als Autor zu reüssieren, also unbekannter Autor allemal. Und ich meine, da kann man auch Lotto spielen, ehrlich gesagt. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich beim Lottospielen größer, einen Sechser zu kriegen, als dass irgendjemand ein Manuskript, was man einfach mal so in die Welt schiebt, veröffentlicht.
Und was Autoren angeht, sollte man halt auch noch der Fairness halber dazu sagen, die allermeisten verdienen sehr, sehr wenig Geld.
Das kann so sein, ja. Das ist vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Einkommen, was dahinter steht, ist, aber was wir auf jeden Fall seit Jahren beobachten, ist, dass es früher gab es noch so ein Mittelfeld. Ja? Da gab es die 4, 5 Topseller und dann gab es ein Mittelfeld, das okay verkaufte und dann ging das halt so ein bisschen in den Keller. Mittlerweile haben sie 1, 2 Megaseller, Goodseller und dann kommt nichts mehr. Lange, lange nichts mehr. So.
Sie haben, Herr Karlsberg, vorhin in der ersten Stunde am Beispiel der Clintons gesagt, wie freundlich und professionell der Umgang mit so internationalen Leuten ist oder sein kann. Gilt das auch für jemanden wie Tom Wolfe, diesen großen amerikanischen Schriftsteller, mit dem Sie es ja auch mal zu tun hatten?
Ja, absolut. Also da bin ich persönlich fast in die Knie gegangen vor lauter Ehrfurcht, als Tom Wolfe vor mir stand. Wäre aber nicht nötig gewesen. Der stand da in seinem cremefarbenen Anzug mit seinem Hut, cremefarbenen Hut, wirklich eine Erscheinung. Und ich hatte natürlich auch seine Bücher gelesen. Und
Fegefeuer der Eitelkeiten, das vielleicht so bekannt ist.
Als ich ihn betreut habe, da ging es um ein Buch namens Ein ganzer Kerl. War nicht so erfolgreich wie Fegefeuer der Eitelkeiten, aber doch. Er hat sich viel Zeit genommen. Ich werde nie vergessen, es gab damals in Berlin, da hatten wir ihn, da war er für ein paar Tage, ein Ort, ein Veranstaltungsort, der hieß Tacheles. Mhm. Ist jetzt zu. Das ist auch Oranienburger Straße, das alte Kaufhaus. Und das war voll, es waren lauter Künstler drin, es war voll von Graffiti und so. Und da haben wir den präsentiert. Dennis Scheck hat damals die Moderation gemacht. Und diesen Mann, diesen weiß gekleideten, cremefarbenen, Entschuldigung, das muss man, das war ihm wichtig, in dieser vollkommen, ich sag's mal so, verransten Umgebung zu sehen, das war unfassbar. Und er konnte auch wunderbar erzählen. Toller Typ.
Tom Wolfe ist vor 2 Jahren gestorben. Ein anderer lebt noch, mit dem Sie auch beruflich zu tun hatten. John Le Carré, was war das für einer?
English Gentleman, würde ich sagen. Ja. Also mit allem, was dazugehört. Tweetjackett genauso wie eine gewisse Zurückhaltung. Also ich glaube nicht, dass man mit John Le Carré, also ich zumindest nicht mit John Le Carré, beim Bier trinken gehen würde oder sowas. Also da war so ein bisschen vornehm zurückhaltend. Aber auch unfassbar professionell im Umgang und ein sehr angenehmer Mensch.
Mit T.C. Boyle, hatten Sie mit dem mal zu tun?
Hatte ich mal zu tun, ja. Allerdings habe ich da die Pressebetreuung nicht gemacht. Da hatte mich nur eine Kollegin gefragt, die krankheitsmäßig ausgefallen wäre, ob ich mal eine Lesung betreuen darf, damals in München. Und ich habe natürlich sofort zugesagt. Das Problem war, ich hatte vergessen, dass er für die Lesung ein Original braucht. Also er liest ja nicht aus dem Deutschen. Aha. Das wäre auch lustig, aber das wäre vielleicht nicht so unterhaltsam gewesen. Und wir hatten kein englischsprachiges Buch. Ich frage ihn, haben Sie ein englischsprachiges Buch mitgebracht? Dann zeigt er auf seine Tasche und sagt, da passt doch hier, gucken Sie mal meine Tasche an, da passt fast meine Unterwäsche nicht rein. Wie soll denn da noch ein Buch reingehören? Bin ja so hektisch irgendwie los, habe Gott sei Dank noch ein Buch gefunden.
Hat funktioniert.
Und das hat dann funktioniert und seine Performances sind legendär.
Ja, und ich hatte mal die große Ehre und das Vergnügen, ihn auch interviewen zu dürfen. Ein überaus angenehmer, witziger, spontaner Typ. Und irgendwie sehr, trotzdem er jetzt 70 Jahre alt ist, total jung geblieben irgendwie.
Absolut, das fängt schon bei den Schuhen an. Seine roten Chucks immer an. Und Frisur ist ein bisschen ein Problem langsam.
Die ist gefärbt.
Die ist gefärbt und wird auch ein bisschen dünner. Ja,
wahrscheinlich.
Aber er ist einfach wunderbar und er schreibt auch großartige Bücher, keine Frage.
Was die PR für Bücher angeht, Einnahmen haben wir noch. Andrew Agassi, den Mann aus Las Vegas, großer Tennisspieler und seit geraumer Zeit der Ehemann einer gewissen Steffi Graf. Wie haben Sie den erlebt?
Das war sicherlich eine der beeindruckendsten Begegnungen, die ich hatte. Er hat seine Autobiografie Open veröffentlicht damals. Mhm. Nach Urteil eines sehr guten Sportjournalisten, den ich kenne, die beste Sportlerbiografie ever. Mhm. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass J.R. Möhringer, ein Journalist, Pulitzerpreisträger, auch der einen Roman geschrieben hat, Tenderbar, dieses Buch mit Agassi zusammengeschrieben hat, also geghostet hat quasi. Ja. Die Geschichte ist ganz interessant. In Möhringers Buch Tenderbar geht es um ein Vater-Sohn-Verhältnis, ein gestörtes und schwieriges. Und natürlich, das ist Agassis Geschichte auch. Sein Vater hat ihn ja quasi auf dem Tennisplatz terrorisiert und hat gesagt, dieser Mann versteht offensichtlich, der kann so ein Buch schreiben, der versteht wahrscheinlich auch, dass mir widerfahren ist. Und Möhringer hat dann erzählt in einem Artikel, diese Zusammenarbeit war so am Anfang ganz schwierig, weil Agassi konnte zwar jedes Tennisspiel irgendwie runter erzählen, aber in seinen Privatbeziehungen war er vollkommen blockiert. Aha. Und ihn da irgendwie flüssig zu kriegen, das war eine Riesenarbeit. Und nachher hatten die 250 Stunden Tape, also Aufnahme.
Okay.
Und die mussten in den Buchform bekommen. Und Möhringer erzählte dann diese schöne Geschichte, sagte, ich habe mich so mit Agassi identifiziert, den ganzen Tag an diesem Buch gearbeitet, dass ich richtig erschrocken bin, als der wahre Agassi dann plötzlich vor mir stand abends.
Ansonsten haben Sie ein Telefonat mitbekommen, dass Agassi mit seiner Frau geführt hat und da ging es um einen Weihnachtsbaum.
Ja, das war sehr, sehr anrührend. Also ich habe Steffi Graf auch getroffen, bevor mit der Verlegerin zusammen im Vorgespräch haben wir Agassi und Steffi Graf in London getroffen. Das war auch so eine, ich gehe jetzt in die Kniebegegnung, also schüttel ihr die Hand, das ist unfassbar irgendwie. Und dann, als wir fertig waren mit diesen ganzen Terminen, das war kurz vor Weihnachten, das war irgendwie Anfang Dezember, saßen wir in der Limousine zum Flughafen. Agassi mit seinem Agenten hinten, ich vorne auf dem Beifahrersitz. Und dann kam ein Anruf und Steffi war dran und erzählte Andrew, dass sein Sohn nur auf dem die ganze Zeit schon auf dem Sofa neben dem Christbaum, neben dem Weihnachtsbaum liegt, weil er Angst hat, dass er die Geschenke verpasst. Das war so ein nettes Gespräch. Okay. Und dachte mir, das ist so normal. Also hast du so einen Star und so. Nein. Ja. Also ich meine, die beiden sind ja auch bekannt dafür, dass sie ein sehr normales Leben führen wollen und sich auch da nicht produzieren öffentlich.
Groß, wir sind sehr sympathisch. Am Ende der Sendung. Das mit der Zukunft des Buches kriegen wir nur noch stenogrammartig rein. Wie sehen Sie die Zukunft des Buches?
Es wird immer ein gedrucktes Buch geben. Aber man muss sehr aufpassen, dass es nicht zur Vinylschallplatte wird. Die Verlage haben großen Veränderungsdruck und müssen sich dem stellen und tun das vielleicht nicht ausreichend.
Wir werden sehen, wie es kommt. Ansonsten wissen wir auch nicht, wie es Corona-technisch in Ihrer Branche weitergeht, mit Buchpräsentationen, mit Lesungen, mit all diesen Sachen.
Wir werden das alles auf uns zukommen lassen müssen, wie wir alle im Moment nicht sagen können, wie es weitergeht. Irgendwie einen kühlen Kopf behalten, würde ich sagen. Auch sich von der medialen Berichterstattung nicht wirr machen lassen. Wir gucken. Wir werden das überleben.
Und wie heißt die neue Verabschiedungsformel? Bleiben Sie gesund.
So soll es sein. Ja. Sie auch. Danke.
Danke.
Eins gehört.